Heute zu Gast Mitgründer, Partner bei Project A Ventures, Uwe Horstmann. Sollte ich jetzt vielleicht nicht so sagen, aber dann wirst du wirklich auch preisinsensitiv. Ja, dann merkst du wirklich so, hey Leute, komm, wir geben da jetzt einfach Gas. Ja? Und natürlich verhandelst du und natürlich probierst du zu optimieren, aber du merkst, meine eigene Zahlungsbereitschaft, die ist jetzt gerade echt hoch. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Bei Vodafone gibt es aktuell eine Art Sommerschlussverkauf. Habe ich anders noch nie erlebt. Das heißt aber dort Giga Deal 24 oder anders 24% Rabatt auf alle Arten von Mobilfunktarifen. Für Privatkunden auf alle Red- und Young-Tarife, bei Geschäftskunden für alle Red Business Prime-Tarife. Es gibt 24% Rabatt. Wenn ihr jetzt Bock habt, Vodafone-Kunde zu werden, einfacher und günstiger wird es nicht mehr. Das Passwort oder das Codewort heißt Deal 24, ist aber auf vodafone.de auch überall nochmal zu finden. Ihr könnt es nicht verfehlen. Die ganze Aktion läuft bis zum 2. August. Jetzt Vodafone-Kunde werden, egal ob privat oder beruflich. Als kurzer Disclaimer vorab, ich kenne den Uwe schon seit vielen Jahren und wir sind auch privat befreundet. Deswegen ist es mir vielleicht auch gar nicht so sehr aufgefallen, dass er natürlich immer sehr im Schatten auch steht von Florian Heinemann, der bei uns ja ganz, ganz viel präsent war und uns auch sehr viel geholfen hat, den ich ebenfalls extrem schätze. Aber Uwe hat gemeinsam halt mit Flo, das wissen viele gar nicht, Project A damals gegründet, aufgebaut und in den letzten Jahren haben sie es so weiterentwickelt. Bis jetzt der ganz große Durchbruch, glaube ich, vor einigen Monaten kam, hatten sie auf einmal die Riesenhits im Portfolio, unter anderem halt Trade Republic, unter anderem Spryker, Sender. Wir haben unsere allerersten Firmen, ja auch, es waren leider keine Mega-Hits, mit Project A Geld finanziert, damals mit Trigo, also aus der Zeit kennen wir uns oder schätzen wir uns sehr. Und wir haben gesprochen darüber, wie sie an diese Riesenhits geraten sind, wie Uwe überhaupt in den ganzen Bereich Venture Capital reingerutscht ist, was er früher mal mit der Kreditkarte von Oliver Samwer gemacht hat. All das gibt's jetzt hier direkt im Podcast. Also eine launige Rundreise durch die deutsche Digital- und Startup-Wirtschaft. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Ein ganz alter Freund von mir, endlich mal da. Zu Unrecht häufig im Hintergrund, wenn der Florian Heinemann, der ja hier viel bekannter ist, das Limelight genießt, macht er die Arbeit möglicherweise. Herzlich willkommen, Uwe Horstmann.
Vielen, vielen Dank, lieber Philipp. Ich stehe sehr gerne im Schatten von Flo. Das macht mir gar nichts aus.
Ihr seid ja schon seit vielen, vielen Jahren jetzt zusammen unterwegs, ne?
Ja, richtig. Flo und ich kennen uns in der Tat seit 2005, 2006.
Bei Rocket kennengelernt.
Genau, bei Rocket kennengelernt. Ich weiß nicht, was unser erstes Projekt gemeinsam war. Ich musste für ihn raussuchen, eine Software zur Affiliate-Marketing-Organisation. Wir wollten kein Netzwerk mehr nutzen, sondern unsere eigenen Sachen machen. Und für die, die es interessiert, das ist die glorreiche Software Post-Affiliate Pro. Ich weiß nicht, ob die bei OMR-Reviews taucht die, glaube ich, nicht mehr auf, aber das ist meine erste. Wenn ich die Augen schließe, Flo denke, dann kommt sofort Post-Affiliate Pro 2006 recherchiert.
Und das ist, ihr seid ja durchaus schon fast eine andere Generation, kann man sagen. Ne? Also Flo ist jetzt so in seinen 40ern, du bist jetzt in deinen 30ern.
Ich bin in meinen 30ern, ich muss mal kurz nachdenken, wie alt man wirklich. Ja, aber ich bin in meinen 30ern, wir sind eine andere Generation. Ja, ja.
Aber so ein ähnlicher Werdegang, also du warst ähnlich wie Flo auf der WU.
Richtig, richtig.
Und dann von der WU zu Rocket, aber da war Flo schon ein paar Jahre länger.
Ja, absolut, ja, völlig klar. Also Flo war schon eine Ikone, als ich da
als Werkstudent oder Praktik oder?
Ja, genau, das ging da so fließend. Damals war Rocket natürlich auch noch sehr in der Entstehung begriffenes Gebilde, wo noch überhaupt nicht klar war, zumindest uns nicht klar war. Andere gab es sicherlich, die dann immer schon einen riesen Masterplan hatten. Ich glaube, für uns war das einfach eine aufregende Zeit. Paar Leute, 10, 15, 20 Leute damals, die einfach irgendwie immer wieder verschiedene Aufgaben hatten, mal eine eigene Idee zu inkubieren, mal zu schauen, wo kann man vielleicht ein bisschen Geld investieren. Ganz wild, aber das war natürlich auch eine super Phase damals im Berliner Ökosystem. Alles erst so am Entstehen.
Wann war das ungefähr?
Ja, das war so 2000, ich würde sagen so in der Phase 2006 bis 2008, 2009, so roundabout. Also ich kann mich gerade so vor, ja, so 2008 zum Beispiel.
Und da warst du Anfang 20 dann so ungefähr.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch ein großer Glücksfall, dann da reingespült zu werden. Und viele wissen es ja von Rocket, da geht's auch mal schnell dann. Und
du warst auch schnell Geschäftsführer, ne?
Ja, genau. Ja, das ist, aber das, wäre das im Nachhinein, war das im Nachhinein immer so super, wäre das super berechtigt gewesen, mich da zudem in dem Alter schon, in jeder anderen Firma wäre ich nicht zum Geschäftsführer gewesen, sage ich mal. Ja? Das bin ich auch extrem dankbar für die Erfahrung. Und das hat sich eben so ergeben und ohne großen Masterplan, muss man auch ganz klar sagen. Das war einfach in dem Moment eine ziemlich coole Sache.
War das Berufseinstieg oder war das?
Ja, das war mein Berufseinstieg letztendlich. Ich hatte Olli damals dann getroffen am Burger King am Flughafen Köln-Bonn. Das weiß ich noch wie heute, weil ich wollte ihm eigentlich eine Idee pitchen, die ich richtig gut fand. Er fand die Idee richtig Mist, aber er sagte dann zu mir, ich glaube nicht so richtig an die Idee, pass mal auf, ich hole mir mal einen Burger, ich gebe dir jetzt mal meine Kreditkarte, log du dich doch schon mal in den Hotspot ein hier bei Burger King und dann komme ich wieder und dann zeige ich dir eine Website, dann zeige ich dir ein anderes Projekt, was wir machen könnten. Und das war für mich so unfassbar, dass ich da saß und vor allem diese goldene Kreditkarte mit Oliver Samba, das war so, da dachte ich schon, okay, hier geht's anders zu als in anderen Firmen. Also nach den ersten 30 Sekunden Oliver Samba treffen, hatte ich schon seine Kreditkarte in den Händen. Aber die habe ich dann auch sehr schnell zurückgegeben. Und ich weiß auch weder Nummer noch Sicherheitscode noch, bevor jetzt hier die Fragen kommen.
Ja, okay. Aber das heißt, dann bist du da an Bord gegangen, aber dann mit der Idee, die du dann da am Flughafen...
Nee. Also diese Idee, die wir hatten, die war, glaube ich, auch einfach nicht so gut. Ich habe dann mit dem Max Renneberg zusammen eine Idee erstmal für Olli verfolgt, die auch so im Medizinbereich sich abspielte. Esanum heißt die Firma, gibt's auch immer noch. Und bin dann aber mit einer kleinen Unterbrechung dann wirklich zu Rocket selber gewechselt.
Und das ein paar Jahre gemacht und dann gab es diese Riesenchance für dich und dann hat, also für euch quasi als frühes Rocket-Team ein eigenes Ding zu machen.
Für mich war eigentlich, also ein einschneidendes Erlebnis war 2011, war ich für Rocket 6 Monate in Japan gewesen. Und wir haben da einen, ja, sag ich mal, einen japanischen Schuh-Retailer aufgebaut. Und es ging so weit, bis dann uns das Erdbeben, 11. März 2011, riesengroßes Erdbeben in Japan. Das hat uns natürlich dann auch schon, oder mich hat das ziemlich aufgewühlt. Da war ganz interessant, wir waren eine kleine Gruppe von Deutschen in Japan. Die Lea Kramer war zum Beispiel zu der Zeit auch in Japan und wir haben uns dann da immer gegenseitig verständigt. Sie war da bei Groupon, ich da bei Locondo, dem japanischen Zalando-Klon, wenn man so möchte. Haben uns immer unterhalten, probiert Kontakt aufzunehmen. Wie sieht es eigentlich jetzt gerade aus? Müssen wir evakuieren? Und irgendwann sind wir dann wirklich alle da ausgeflogen. Das war natürlich irgendwie echt so ein Moment, wo du aus dieser Erdbebensituation, alles unklar. Zu dem Zeitpunkt war ja auch nicht sicher, gibt es nicht eine maximale atomare Verstrahlung gerade. Ne? Also Fukushima war ja irgendwie am Brodeln, war überflutet worden. Wir hatten das so live auch ein bisschen im Fernsehen gesehen, wie die Wellen reinkommen. 11. März 2011 und ja, das war natürlich eine ziemlich intensive Situation. 3 Tage später sind wir dann da alle ausgeflogen und dann war erstmal so ein bisschen, bin ich auf jeden Fall erstmal so ziemlich runtergekommen, mal so ein bisschen überlegt, hey, wie soll es denn eigentlich so weitergehen? Und dann hat sich die Chance einfach dann tatsächlich ergeben, was Eigenes zu machen.
Also Eigenes heißt dann irgendwie einen eigenen Fonds zu machen, sozusagen mit Flo zusammen.
Genau.
Und damals noch mit Christian Weiß.
Mit Christian Weiß und Thies, Sander und Flo. Und Flo und Thies sind ja weiterhin quasi mit mir da 3 von 5 Partnern in dem Fonds. Genau, das war die Crew.
Und das erste Geld gab es von Otto, ne?
Genau, das erste Geld gab es von Otto. Das war natürlich super. Wir hatten ein Angebot auf dem Tisch, dass wir eigentlich sowas, ja, Inkubator, heute würden wir mal sagen, Company-Studio-mäßiges machen, eher für einen großen angelsächsischen amerikanischen VC. Ja, das war eigentlich irgendwie der Plan. Und dann haben wir über einen extrem guten Draht zu dem Dr. Rainer Hillebrand, damals bei Otto verantwortlich für diese ganzen Themen, haben wir irgendwie die Möglichkeit bekommen, eine wahnsinnig vertrauensvolle Zusammenarbeit mit denen loszutreten, die irgendwie gesagt haben, wir verstehen, wo ihr herkommt, wir verstehen, dass ihr unabhängig sein wollt, wir verstehen, dass ihr keine Otto-Angestellten jetzt sein wollt. Passt mal auf, wir schreiben euch den ersten Scheck und dann legt mal los. Und das war natürlich zu der Zeit, waren das 50 Millionen Euro für, klar, wir hatten irgendwie Erfahrung, Flo und die anderen Jungs natürlich noch mehr als ich in diesem ganzen Company-Building, in dem ganzen Rocket-Style-Zugang, wie man solche Sachen macht. Aber von Venture Capital im eigentlichen Sinne hatten wir natürlich noch keine Erfahrung. Ja, bei Rocket wussten wir, wie investieren geht und wie man so einen Deal strukturiert. Aber jetzt wirklich wie ein VC-Fonds auch in dieser Fonds-Logik funktioniert. Im Nachhinein muss man schon sagen, das haben wir natürlich auch mit diesen in diesem ersten Fonds sehr stark gelernt. Ja, also ich glaube, wäre jetzt unehrlich zu sagen, ja klar, von Anfang an wussten wir genau, wie der Hase läuft, haben alles richtig gemacht, wahnsinnig viel Fehler natürlich auch gemacht, fast so viel, wie wir heute noch machen, aber das war natürlich eine super Chance, dass uns jemand sagt, hier, legt mal los. Und dann kam eben Axel Springer noch als zweiter Investor dann mit dazu.
Und aber euer erster Ansatz war auch sehr stark, sozusagen Firmen zu machen, denen man auch dann selber helfen kann.
Also, ja, genau. Also der ursprüngliche Businessplan sah letztendlich nochmal so einen Inkubator-Company-Builder vor. Der Businessplan war der Ausgangspunkt für diese ganze Project A1 50 Millionen Ticket. Und der Businessplan hat vermutlich so 6 Monate gehalten, maximal. Und dann war irgendwie klar, diese operative Unterstützung, die wir ja machen, also nicht nur Kapital, sondern auch wirklich mit reingehen zu können in die Firmen, wenn sie es denn wollen, das braucht es schon. Aber es braucht eigentlich nicht mehr so sehr das Inkubationsmodell. Das Ökosystem hatte sich einfach weiterentwickelt. Der Pool von Talent, der im Ökosystem drin war, war da schon so gut, dass die Leute einfach auch von selber gute Firmen gestartet haben. Und es gab auch Business Angels jetzt mittlerweile, die gesagt haben, pass mal auf, ich gebe mal ein kleines Ticket mit rein, aber dann dafür mache ich dann auch vieles von dem, was so die klassische Inkubationsdienstleistung war. Also ich erzähle euch dann, wie man eine Runde strukturiert. Ich nehme euch bei meiner Hand. Ich mache mal ganz banale Sachen, wie ich stelle euch einen guten Anwalt vor. Das war ja 2006, 2007 war das ja, oder mittlerweile ja 2011, war das ja noch nicht so, dass irgendwie alles total klar war und im Internet es 100 Seiten zu Convertible Notes gab, wie man den eigentlich macht. Das war ja noch ein bisschen weniger der Fall. Und deswegen braucht es schon unterstützende Investoren ganz am Anfang. Nur, ich glaube, die Inkubatoren mit dieser wirklich sehr engen Führung, die hat es nicht mehr so stark gebraucht, weil es eben zum Beispiel die Business Angels dann in dieser Form, in dieser Phase schon stärker gab.
Deine damaligen Kollegen machen ja heute irgendwie Saarbrücker. Bist du eigentlich auch Teil von
Saarbrücker? Ich liebe die Saarbrücker 21. Ich war da auch lange mit dabei. Heute dürfen wir es nicht mehr. Ja, weil wir natürlich klar gesagt haben, wenn wir das Geld anderer Leute investieren, erstmal wird von uns verlangt, dass wir eigentlich schon schmerzhaft viel von unserem eigenen Vermögen auch in diese Fonds investieren. Und die Fondsinvestoren sagen natürlich zu Recht, liebe Leute, wäre jetzt unschön, wenn ihr die richtig tollen Sachen privat macht und die mittelmäßigen Sachen aus dem Fonds, also bitte alles aus dem Fonds. Das heißt, das dürfen wir leider nicht mehr, was aber auch völlig verständlich ist.
Was man auch sagen muss, ich glaube, das war damals auch die Zeit, 2012, wo unsere Firma, unsere zweite Firma, ich habe ja mal mit Trio gemacht, mit meinen Partnern zusammen, war ja dann auch Teil, ich glaube, ist eures ersten Fonds, oder zweiten?
Ja, genau, aus dem ersten Fonds, ja.
Also hat den Fonds nicht ganz alleine zu returniert.
Leider.
Aber, war ein gutes, also absolut. Zumindest hat es Geld gebracht für euch, für uns.
Aber irgendwie wurde daraus ja auch im weitesten Sinne OMR. Davon haben wir jetzt nicht direkt was, außer natürlich, also nicht finanziell direkt, aber in sehr vielerlei anderer Hinsicht.
Das ist lieb, dass du das sagst. Ne?
Ja, genau.
Aber nein, also das war da damals irgendwie OMR schon als Hobby so im Hintergrund immer. Das war die Zeit, wo wir auch dann, weiß ich noch, bei euch auf den Portfolio-Days waren.
Ja, genau.
Und irgendwie viel mit Flo. Und am Ende haben wir auch dann die Deals gehabt mit Axel Springer, später mit Zalando, wo er dann auch involviert war. Und insofern, ich habe das kenne das aus erster Hand und das habe das sehr, sehr, sehr freundschaftlich und partnerschaftlich erlebt, obwohl es halt kein so leichtes Ding immer war. Das war auch mal irgendwie kritischer. Aber der Flo war ja auch ein großer Fan damals von AdTech-Investitionen. Mittlerweile nicht mehr so, ne?
Ich glaube, der Markt ist schwieriger geworden auf jeden Fall. Ist sicherlich weniger geworden im Vergleich zu früher. Zudem auch mal in schwierigen Situationen freundlich sein. Das ist eine interessante Frage, weil das fragt man sich als Investor eigentlich doch laufend selber, weil die reine Lehre ist eigentlich ziemlich klar. Die reine Lehre, wenn du dir die Mathematik von so Venture Capital Portfolios anschaust, ist ja ziemlich klar. Ne? Also hast irgendwie aus dem Portfolio bei uns vielleicht 25, 30, 35 Firmen, hast du 2, 3 Sachen, die echt richtig gut laufen, hast idealerweise einen Case so Trade Republic Größe dabei und dann hast du immer 5 bis 10 Firmen, die eigentlich, wo du weißt, das bringt gar nichts sozusagen. Einfach auf den, wenn du auf den absoluten Geldbetrag schaust, der da irgendwie bei rauskommen soll. Das heißt, die reine Lehre würde sagen, komm, die ignorieren einfach, wirklich nur ans Telefon gehen, wenn du gerade wirklich massiv Zeit hast, aber so lebt man es dann doch einfach nicht. Und das ist auch gut so. Ja, weil ich glaube, so eine menschliche Komponente, die sollte man da wirklich nicht ausblenden. Und wir handhaben das jetzt so seit dann fast 10 Jahren, so wie du das mitbekommen hast. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so klar, der Weg, wie wir weitermachen wollen.
Was waren so aus der ersten Generation eure Top-Hits, so aus den frühen Jahren?
Ja, also ich glaube, ganz am Anfang, das ist auch ganz interessant, Unser allererster Exit war Tirendo, falls das noch jemand sagt. Stimmt. Das ist so Reifen. Ein Reifenhändler mit Sebastian Vettel damals als Sponsoring-Figur mit da drin. Das war damals ein 50 Millionen Euro Exit.
Habt ihr an Delti.com verkauft?
An, ne? Delticom, genau. Ja, genau. Und 50 Millionen Euro Exit war für uns damals echt schon, wow, richtig cool. Wir hatten einen 50 Millionen Fonds, der Exit war 50 Millionen. Das war natürlich jetzt nicht alles 100% unseres, aber irgendwie schon mal echt ein guter Schritt nach vorne. Das war so die erste Validierung für uns. Jetzt im Nachhinein, 10 Jahre später, wenn man mal schaut, wie weit das Ökosystem gewachsen ist über einen 50 Millionen Euro Exit, also ob das jetzt, meine Eltern würden sagen, ey Leute, was ist das überhaupt für eine Diskussion? Völlig absurd, völlig blam, aber ein 50 Millionen Euro Exit läuft mittlerweile ja in der Berliner Startup-Welt eher so unter ferner Liefen. Ja? Aber für uns war das damals natürlich ein echt wichtiger Schritt und da hat auch das Team natürlich einen Bombenjob gemacht und wir durften viel supporten. Das heißt, das war richtig gut für uns.
Und dann wann ging es jetzt los, dass so die großen Sachen kamen? Jetzt, ja. Mittlerweile habt ihr jetzt richtig Milliarden-Dinger im Portfolio, ja. Aber wann ging das los?
Das ging los, also ich würde sagen, im ersten Fonds haben wir sicherlich auch schon Firmen, die mittlerweile dann in diese Stoßrichtung oder in diese Größenordnung vorstoßen, wie du sie gerade andeutest. Also für uns natürlich ein Spryker, ein super spannender Fall. Für uns ist Katawiki, eine Firma, die man in Deutschland nicht so auf dem Schirm hat, aber die extrem gut läuft. Das sind für uns schon richtige
Stars. Spryker ist ja, ne, für alle, die jetzt nicht so eng dran sind, von Alex Graf, den man auch kennt. Das Baby, ich glaube, Boris Lokshin heißt der zweite, genau. Mann, der auch einen guten Job macht,
genau. Wenn ich das so höre. Super Job. Also Boris Lokshin finde ich einen wahnsinnig guten, sag ich mal, Brückenbauer auch zwischen dieser kommerziellen und dieser technischen Welt. Ja, wie man das hinbekommt, dann eben auch so eine technisch komplexe Lösung über den eigenen Vertrieb, mit Partnern, mit Implementierungspartnern, das alles zu orchestrieren, ist, glaube ich, da eine große Herausforderung, macht er exzellent.
Und ihr habt das ja, also auch so ein Spryker, habe ich noch nachvollzogen, mit Alex oder dem Team gemeinsam gebaut, weil ihr da recht nah dran wart, Shop-Systeme, das aus der Zalando-Welt, wo der
genau.
Flo war und so.
Ja, genau. Bei Rocket noch hatten wir uns natürlich damals immer viel mit Shop-Systemen beschäftigt und haben ja ein großes eigenes IT-Team. Das hat auch immer Shop-Infrastruktur gebaut, dann auch zum Beispiel eben bei Tirendo und solchen Firmen, bei Contorion und dergleichen, bei unseren E-Commerce-Spielen. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, vielleicht können wir das Wissen, das wir jetzt da haben, eben auch mal in bessere Hände geben. In die Hände von zum Beispiel von Alex und einem Boris. Jetzt muss man aber sagen, das hat sicherlich eine Initialzündung mitgegeben, einen Startpunkt. Natürlich ist Spryker jetzt viel, viel mehr als nur der Project A E-Commerce-Kern. Ja, das war irgendwie mal im Kern mit dabei und wir sind im super engen Austausch mit denen, unterstützen die auch nach wie vor operativ hier und da, klar. Aber das ist natürlich Lichtjahre weiterentwickelt worden, was wir da am Anfang mal reingegeben haben.
Aber Spryker ist für euch wahrscheinlich auch deswegen, wenn ich auf euer Portfolio gucke, ist ja immer die Frage, wie wertvoll sind die Firmen und wie viele Shares hat man daran als VC? Ja. Und dadurch, dass ihr das ja mit aufgesetzt habt, habt ihr, glaube ich, ist ja nicht so ganz öffentlich, aber ich habe das ein bisschen versucht zu verfolgen, immer noch einen relativ größeren Anteil als
total. Ja, genau, also es ist schon so, ich meine, bei Spryker haben wir einen Anteil, der auch für unsere Verhältnisse überdurchschnittlich groß ist. Der ist jetzt aber zum Beispiel auch nicht mehr als die Hälfte oder sowas. Ja, wir probieren immer eigentlich eine Anteilsquote zu erreichen, die gesund ist, die für die Gründer auch irgendwie sinnvoll ist. Wenn wir ein neues Investment jetzt heutzutage machen, probieren wir möglichst nah an die 20% zu kommen, idealerweise über 10%, so irgendwie in dieser Spannweite. Weil in der typischen frühphasigen Venture-Capital-Runde hast du immer eine Verwässerung von irgendwo zwischen 15% und 30%, ja, je nachdem, wie die genau strukturiert ist. Und wir wollen eigentlich nicht durch unsere Anforderungen an wie viel Anteile wir haben wollen, uns gleich mal einen großen Teil des Kuchens wegschenken von den Firmen, die überhaupt interessant sind. Ja, weil sonst hast du irgendwann adverse Selektionen. Wir wollen ja kompetitiv sein um die allerbesten Deals und dann kannst du eigentlich gar nicht von dem, was Marktstandard ist, abweichen. Und daher ist das wichtig. Und wir gucken sehr darauf, wie ist eigentlich die Gründerposition. Die Gründerposition auch von den Anteilen her, weil das ist natürlich das Wichtigste. Wenn die Gründer irgendwann sagen, boah, liebe Leute, ich habe hier nur noch so wenig, ehrlich gesagt, so richtig reinhauen, bin ich gar nicht mehr motiviert. Das ist natürlich ein Desaster, dann ist es eigentlich schon verloren.
Und was man auch bei euch sieht, ihr macht relativ viel jetzt Deals gemeinsam mit PEs, also Private Equity Firmen, dass ihr, ich glaube, es hat angefangen mit Autoteile mal.
Also mit Kfz-Teile 24, Kfz-Teile, genau. Ja.
Das war so für mich aus der Ferne, wenn ich das so, ne, so ein bisschen querlese, was so passiert, okay, guck mal, das ist jetzt so der erste Moment, wo so ein Project A ein neues Kapitel aufschlägt.
Genau, das ist so ein bisschen so ein Spezialkapitel, was wir eben auch nur deswegen machen können, weil wir diese 100 operativen Experten haben. Ja, also wir haben 100 Leute bei uns angestellt, die sind wirklich operativ, da ist Technik und Produkt, also Technologie und Produkt mit dabei, da ist Marketing, CRM, Kundenverständnis, Kundenakquise mit dabei, da ist sehr viel Dateninfrastruktur dabei, da ist aber auch zum Beispiel Sales, Vertrieb, Business Development dabei und ganz viel Recruiting zum Beispiel. Wir haben ein eigenes Recruiting-Team, das 20.000 Bewerber pro Jahr wirklich durchhaut, also ziemlich, ziemlich intensiv. Und das bringen wir eben auch ein in diese Private-Equity-Situation. Also muss man sich vorstellen, von den Firmen her sind natürlich etabliertere Firmen, größere Firmen, die aber auch schon profitabel sind meist, und die von Private Equity Spielern aufgekauft werden. Und wir kommen da mit rein und sagen, wir geben natürlich ein bisschen Geld, jetzt nicht so viel wie ein Private Equity Spieler, weil so groß sind unsere Fonds dann eben auch nicht. Aber diese Operativen gehen mit rein und helfen bei der digitalen Transformation oder bei den digitalen Werthebeln, die man da identifiziert hat. Und das ist ein ziemlich guter Win-Win, weil wir sind ja keine Agentur, die jetzt damit irgendwie großartig Geld verdient, da irgendwie die Firmen ausnutzt, sondern wir verdienen auch nur Geld, wenn diese Firmen erfolgreich werden. Und deswegen ist es eine Co-Investment-Situation, die wir machen, die von dem Venture-Capital-Geschäft auch so ein bisschen separiert ist. Das heißt, das ist bei uns auch, ist auch der Ben Fischer, ein anderer Partner, der sich vor allem damit beschäftigt, während der Anton Weitz und ich uns sehr viel um diesen Venture-Capital-Deal-Flow kümmern. Jetzt nicht, weil das irgendwie voneinander getrennt sein muss und da irgendwie nicht Chinese Wall, darum geht's gar nicht, aber brauchst natürlich irgendwie eine Spezialisierung. Und dieser Private Equity Deal Flow basiert sehr stark auf sehr, sehr guten Beziehungen mit Private Equity Fonds.
Welche haben wir also gemeinsam investiert auf der Private Equity Seite?
Also zum Beispiel mit 3i investieren wir und schauen uns relativ viele Situationen an, mit Bregal auch, die man in Deutschland glaube ich auch ganz gut kennt. Ja, das sind so Beispiele.
Seit einigen Wochen sind wir stolzer Partner des deutschen Pioniers, des größten Anbieters von Ökostrom, und zwar Lichtblick. Und da gibt es ein Thema, das ja umweltbewusste Menschen oder Menschen, denen der Klimawandel eine klimaneutrale Zukunft am Herzen liegt, jetzt halt E-Autos fahren. Aber wenn man die tankt, dann tankt man halt häufig einfach in den Ladesäulen, ganz automatisch oder ohne es zu wissen, Kohlestrom, und das bringt der Umwelt am Ende auch nichts. Also darauf achten, dass an den meisten Ladesäulen kann man nachgucken, was für Strom da getankt wird. Es gibt da extra Ladetarife, die sicherstellen, dass man immer Ökostrom lädt. Wir zum Beispiel bei OMR ganz strebermäßig natürlich, wir betanken unsere E-Autos mit Lichtblick, und da wird das gesamte CO2 für jede geladene Kilowattstunde Strom kompensiert. Wer sich dafür interessiert, was da genau passiert, was die Hintergründe sind, der kann sich da informieren. Natürlich alles unter lichtblick.de. Am Ende geht es darum, unseren CO2-Fußabdruck effektiv zu verringern. Und Lichtblick hilft da. Deswegen denkt, wenn ihr an Strom denkt, bei Autos oder auch sonst, immer als erstes bitte an Lichtblick. Und dann sag nochmal jetzt, also das einmal verstanden, dass ihr sozusagen das macht. Kann man denn damit auch die Returns am Ende schaffen, die ihr schaffen müsst? Ich habe jetzt ja auch in verschiedenen Gesprächen hier gelernt, so ein VC, der muss schon den Fonds so vervierfachen, besser noch vor sechs oder siebenfachen, damit es richtig Spaß macht für die Investoren, also für eure Fondsinvestoren.
Ja.
Kann man das damit schaffen, weil Private Equity hat ja ein bisschen anderen Ansatz.
Das stimmt. Man kann aber Dealstrukturen finden, wenn man so operativ involviert ist, dass man auch, wenn es gut läuft, entsprechende Returns bekommen kann.
Okay.
Ja, also so ein bisschen, ohne jetzt in die Mega-Details einzusteigen, aber man kann die Struktur, für uns natürlich in Anführungszeichen nur ein 3x auf den einzigen Deal, wenn der Deal richtig gut läuft, ist natürlich zu wenig. Aber dadurch, dass wir mit einem kleineren Ticket mit dabei sind, kriegt man da Lösungen gebaut, dass wir davon dann eben doch profitieren können.
Okay.
In dem Umfang, wie wir ihn auch brauchen.
Okay.
Und vielleicht noch so ein Gedanke zu dem, wie gut muss ein Venture Capital Fonds eigentlich laufen, ne? Diese 3x, 4x, 6x, 7x. Momentan sieht natürlich alles fantastisch aus, und auch bei uns sind irgendwie die Zahlen auf dem Papier natürlich jetzt alle gerade grandios und so weiter, weil natürlich auch der Markt gerade extrem stark ist. Wir fragen uns das auch immer, was muss man eigentlich wirklich liefern? Und wir glauben so ein bisschen, ja, natürlich musst du Rendite bringen, sonst macht es natürlich keinen Sinn. Aber wir probieren eigentlich mit unseren Investoren immer ein Gespräch zu führen, wie bauen wir eigentlich eine langfristige Strategie? Und die langfristige Strategie ist vielleicht eher zu sagen, wir schaffen es sehr konsistent, eine relativ konservative, ich sag mal 3x oder ein bisschen mehr zu liefern, als jetzt immer werden wir ein 6x, 7x immer mal wieder hinbekommen und dann wird es vielleicht ein bisschen schlechter, weil konsistent 7x auf einem großen Fonds, das habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen. Vielleicht sind die Zeiten jetzt anders und das wird irgendwie möglich sein. Wir glauben, Investoren suchen auch wirklich langfristige, systematische Returns. Die Erwartungen sind immer noch hoch, also auch ein Geld verdreifachen ist ja quasi auf einen 200-Millionen-Fonds extrem viel Geld und ist auch wirklich nicht leicht. Aber ich glaube eben auch so diese Verlässlichkeit und wie baut man auch eine Venture-Capital-Firma über, die wichtiger sind als jetzt Einzelpersonen, die auch funktionieren ohne Einzelpersonen und die eine Marke haben, die vielleicht auch mal ja, Generationen überdauert und deswegen langfristige Partnerschaften mit den Investoren machen kann, dass die alle 3-4 Jahre neu sagen können, hey, es läuft weiter gut, ich gebe hier wieder mein Geld rein. Das ist, glaube ich, so unser Ziel.
Und ja, ich meine, ihr kommt zu dem Ziel vielleicht jetzt insofern gar nicht näher, weil jetzt aktuell der Fonds muss ja gigantisch laufen, denn da sind jetzt Sachen drin, müssen wir jetzt mal drüber sprechen, so die Mega-Hits. Also so Trade Republic kenne ich nun auch ganz gut. Ja. Das hast du, glaube ich, damals so richtig in die VC-Szene oder für die VC-Szene entdeckt, kann man das vielleicht sagen?
Ja, also das würde ich jetzt mir so nicht selber anheften. Also die Trade Republic Story, und das gehört, glaube ich, auch mit dazu. Wir sind extrem dankbar, dass die Kollegen von Creandum uns damals das gezeigt hatten. Ja, das ist der Simon Schminke, der Johann Brenner, mit denen wir allgemein einen guten Austausch haben und sehr viel in Kontakt sind, die haben das gezeigt. Die haben uns das dann nochmal gezeigt. Wir hatten die Firma sicherlich auch schon mal gesehen, aber die haben gesagt, hey, wir interessieren uns wirklich dafür, schaut es euch nochmal an. Und das muss man schon ganz fair sagen. Ja, da haben wir dann wirklich nochmal gesagt, okay, da gehen wir nochmal tiefer rein. Und da war auch der Anton Weitz, mein Mitpartner, war da auch dann quasi der auch eine sehr enge Beziehung mit Creandum zum Beispiel hatte zu dem Zeitpunkt, weil sie im Board gemeinsam bei Comtravo sind. So hängt natürlich dann alles immer zusammen, ja, wie sowas läuft. Daher kennen sich dann Simon und Anton sehr gut und da sind wir den Kollegen auch extrem dankbar, dass sie uns da mal so einen Wink gegeben haben. Ich war dann der von uns, der da als erstes mal hingegangen ist und gesagt hat, hier, wir schauen uns das mal an. Das war nämlich, lustigerweise ist es in meiner Straße, 4-5 Häuser weiter war damals die, und ist immer noch die Trade Republic Zentrale. Und ich habe mich dann quasi aus Partnerseite um den Deal gekümmert und was auch nicht trivial war, den Deal zu bekommen, das war dann, weil es natürlich eine beliebte Firma war, wo viele Leute rein wollten. Es gab dann auch die Situation, dass irgendwann klar war, Creandum und wir wollen das zusammen machen und man musste viel sich auch mit den Bestandsinvestoren unterhalten. Da gibt es ja die, wie hinlänglich bekannt, die Sino AG, die da auch ein Gesellschafter war, der nicht aus dem klassischen Venture-Capital-Bereich kam. Mit denen haben wir uns dann viel unterhalten, wie kann man einen Deal strukturieren. Und da kam mir dann schon auch eine große Aufgabe zu, weil einfach das irgendwie auch einfacher war, dann quasi, sag mal, unter den Deutschen diese Diskussionen zu führen. Und dann war auch klar, das ist eine Sache, die wir anders machen als manche Fonds, dass dann der Flo diesen Boardseat übernehmen würde. Wir sind so aufgebaut, wir haben zwei Partner, die wirklich Dealflow machen, Anton und ich. Und andere Partner übernehmen dann aber auch Boardseats, betreuen Firmen. Weil wir einfach schauen, wer ist jetzt in der Phase der bestgeeignetste Partner, um das zu managen. Und das war in dem Fall Flo. Und deswegen haben wir dann auch den im Prozess dann auch an ihn übergeben, so dass es bei uns wirklich dann ein Teamwork ist. Ja? Also wir ticken auch wirklich nicht so, dass wir irgendwie ein Einzeltabellenblatt haben, wer hat eigentlich welchen Deal gemacht und wie gut läuft der, sondern das ist wirklich eine Partnerschaft. Also ohne einen von den drei hätte es vermutlich nicht funktioniert. So, ja? Deswegen war das gut, dass es alles so zusammengekommen
ist. Aber es war ja, ich meine, man lernt auf der einen Seite, wenn man dir zuhört, dass halt bei solchen Firmen die Nachfrage, da rein investieren zu dürfen überhaupt,
klar,
viel größer ist. Also normalerweise hören jetzt ja wahrscheinlich viele Gründer zu und denken, okay, was muss ich tun, damit auch alle bei mir investieren wollen? Und dann, dass der Uwe dann sagt, scheiße, wie komme ich denn da rein? Der Normalfall, den man erlebt, ist ja, ich will irgendwie, brauche Investoren, ich brauche Geld und finde keinen, der das, ja. Wie was war denn das, also was schafft eine Firma, dass da so ein Sog ist, dass alle da rein wollen?
Also ich bin damals bei Trade Republic mit der Nina Jetter, die hat damals mit mir auf diesen Fintech-Themen zusammengearbeitet, jetzt bei Trade Republic selber arbeitet, sind wir das erste Mal aus dem Büro rausgegangen, haben wirklich zueinander gesagt, den Deal wollen wir auf jeden Fall machen. Das ist wirklich selten so, dass man auf dem ersten Meeting sagt, wow, echt unfassbar. Irgendwie hat man im Gefühl, ohne zu dem Zeitpunkt schon exakt alles genau verstanden zu haben, aber es war irgendwie klar, hier ist was, ja, vielleicht überstrapaziertes Wort, aber hier ist wirklich was Magisches irgendwie. Ja? Also die Gründer wahnsinnig gut im Thema, die Unterlagen ganz banal, die Unterlagen unheimlich gut. Irgendwie das hat einen fantastischen Eindruck gemacht, da war uns klar, den Deal wollen wir irgendwie machen. Und du merkst als Investor, das sollte ich jetzt vielleicht nicht so sagen, aber dann wirst du wirklich auch preisinsensitiv. Ja, dann merkst du wirklich so, ey Leute, komm, wir geben da jetzt einfach Gas. Ja, und natürlich verhandelst du und natürlich probierst du zu optimieren, aber du merkst, meine eigene Zahlungsbereitschaft, die ist jetzt gerade echt hoch. Ja.
Was war das für die erste Runde, was war das damals wert, Trade Republic?
Das müsste ich eigentlich nochmal nachschauen. Wenn wir das nochmal editieren können, gebe ich dir nochmal genau.
Aber so die Größenordnung raus. Irgendwie...
Ja, irgendwie so um die 30 Millionen Euro vermutlich an der Bewertung.
Aber ich meine, das heißt, da verhandelt man dann, ob es nun 30 Millionen sind oder 50 Millionen. Und
genau.
Dann fast forward irgendwie 3 Jahre, das macht man dann eine Runde über irgendwie 5 Milliarden.
Das ist ja ein sehr interessanter Effekt, ja, weil am Anfang verhandelst du in diesen Seed Series A ganz oft in so 1 bis 2 Millionen Bewertungsschritten. Und dann viel später geht es dann mal schnell um, komm, wir müssen nochmal nachlegen. Und dann kommen die Growth-Investoren und sagen nochmal, pass mal auf, wir legen nochmal 25% drauf und das sind dann halt dann irgendwie nochmal 100 Millionen mehr Bewertungen. Denkst du, hey Leute, ich habe mir echt Mühe gegeben am Anfang für diese 2 Millionen und jetzt
aber müssen wir mal schauen. Ist das die krasseste Entwicklung jetzt bei Trade, die du in deinen ganzen Jahren erlebt hast?
Das ist schon auf jeden Fall eine sehr krasse Entwicklung. Ich würde sagen so von der Dynamik, weil das eben auch so wirklich ein konsumentenorientiertes Modell ist, was, wenn es dann mal so einen gewissen Punkt erreicht, einfach extrem schnell aufgenommen wird und sich extrem schnell weiterverbreitet und natürlich jetzt irgendwie auch zusammenkommt in einer Zeit, wo sehr viele Leute über dieses Thema anlegen, vorsorgen und so weiter nachdenken. Ich meine, ihr kriegt es ja hautnah mit eurem Podcast. Das ist natürlich jetzt einfach ein Thema, was die Leute auch begeistert. Also da kommt jetzt irgendwie schon ein echt gutes Geschäftsmodell, was dahinter steckt, ein phänomenales Team, mit einem sehr, sehr guten Marktumfeld zusammen. Und das hat eine wahnsinnige Dynamik entwickelt, finde ich.
Und wie ist das dann jetzt mit den ganzen amerikanischen Investoren und den Growth-Investoren? Also da ist ja dann auch eine ganz andere Welt. Jetzt hat man bei Trade, das ist ein cooles Beispiel, muss man da durchzuexistieren, gehört, da ist dann Sequoia, also der beste VC der Welt und Peter Thiel, diese legendäre Figur. Ja. Auf einmal sitzen die alle mit am Tisch. Wann klopfen die an und wie ging das los?
Ja, das ist irgendwie ganz interessant, weil schon... Irgendwie ist der Markt dann doch effizient. Also wenn du wirklich so eine Superstar-Firma hast, in diesem Fall, das wissen dann sehr, sehr viele. Und dann kommen echt auch Fonds, von denen man früher vermutlich wirklich so, also jetzt nicht geträumt, weil ich hoffe, man träumt von schöneren Sachen als von Investmentfonds, aber von denen man wirklich früher und heute immer noch extrem bewundert, da meldet sich dann jemand mal und sagt, so, ich wollte mal sprechen, ich wollte einfach mal so kennenlernen.
Und dann kommt so ein Partner von Sequoia, schreibt mal so eine Mail.
Ja gut, die kannten wir jetzt schon in der Tat vorher. Aber ja, klar, also da ist auch dann bei Sequoia dieser Doug Leone, der wirklich so einer der Godfather of the Internet oder of Internet Investing ist, der beschäftigt sich dann damit. Und der ist dann der, klemmt sich dann dahinter, dass dieser Deal klappt. Das ist natürlich dann schon beeindruckend. Kann ich auch nur an Trade Republics Stelle natürlich total verstehen, weswegen man mit so jemandem zusammenarbeiten will. Das ist dann schon extrem spannend, wenn du solche Firmen hast, auch welche Register gezogen werden, um solche Firmen zu beeindrucken.
Ja,
also müsst ihr vielleicht nochmal Christian Hecker bei Gelegenheit fragen, der kennt es vermutlich noch sicher, aber die Leute werden schon wirklich kreativ, um dann Aufmerksamkeit auf...
damit sie investieren, damit er das Go gibt, dass sie investieren dürfen.
Also ich kann zum Beispiel mal bei der anderen Firma erzählen, bei Katawiki war es mal so, dass ein Fonds einfach eingeflogen ist und gesagt, die wollten eigentlich nicht sprechen, die sind jetzt einfach da und wir haben auch kein Rückflugticket. Hier ist unser Ticket, hier siehst du, es gibt keinen Rückflug sozusagen. Ja, die haben wirklich dieses Ticket so mitgebracht und übrigens, wir haben jetzt mal von eurer Auktionsplattform, das ist ja so eine Auktionsplattform, hier die teuersten Weine ersteigert, die es überhaupt so gibt. Die sind dann schon relativ teuer und die würden wir jetzt gerne mit euch trinken. Also denkst du ein bisschen, das ist auch so ein bisschen Cowboy-mäßig natürlich.
Auch cheesy, ja.
Ja, es ist auch einfach irgendwie cheesy und sehr schmerzfrei, aber da hast du auch wirklich gemerkt, ja, also da gibt's dann irgendwie auch, das ist halt irgendwie so, du bist ein Fußballspieler, du bist so ein Stürmer, der die ganze Zeit nur so am Elfmeterpunkt abhängt und alle sagen schon, der reißt nichts und dann kommt ein Ball, dann machst du ihn halt rein. So, also das ist so, die Leute haben dann schon ein gutes Gespür, jetzt ist die eine Situation im Jahr, jetzt muss ich alles geben. Und wenn ich ausgelacht werde, weil ich jetzt irgendwie diese Weinflaschen und wenn ich mit meinen Weinflaschen vor dem Büro stehe und nicht reinkomme, dann ist es halt so. Ja, dann.
Aber das heißt, du bist da als Investor auf einmal in einer ganz anderen Rolle, als man das ja generell so sieht. Wenn man so Land auf, Land ab mit Startups spricht, dann suchen halt alle nach einem Investor und sind total dankbar, wenn mal einer kommt, so ungefähr.
Total. Also diese, und so gerne ich Höhle der, so gut ich finde, dass Höhle der Löwen existiert, damit dieses Thema Startup reinkommt, aber so ist die Welt eigentlich meistens nicht. Ich sage immer, und das gibt immer Ärger mit dem Team. Wir werden richtig nervös, wenn uns jemand nicht zurückruft. Wenn ein Startup irgendwie uns das Gefühl gibt, also auf euch habe ich jetzt nicht gewartet, dann merken wir, okay, hier ist vermutlich echt was, hier ist was Interessantes, hier müssen wir richtig Gas geben. Das führt natürlich jetzt dazu, dass alle, die diesen Podcast hören, einfach nicht mehr zurückrufen, was jetzt richtig nervig wird natürlich dann. Aber was ich nur sagen will, wenn du dann, ab einem gewissen Punkt ist es eigentlich meistens so, dass wir darum kämpfen müssen, dass wir in diese Deals
reinkommen. Aber das geht ja allen so.
Das geht, denn, ja.
Also du bist Sequoia und selbst dann wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Also, ich glaube, zumindest sollten alle Fonds so denken. Manche sind mehr betroffen, manche sind weniger, weil irgendwie muss man sich als Fonds schon auch überlegen, was kann ich eigentlich liefern? Im Normalfall bin ich irgendwie 4 weiße alte Typen in schicken Büros mit schicker Kunst. Was kann ich eigentlich wirklich liefern? Also ich finde schon gut, dass es im Sinne der Gründerinnen und Gründer Wettbewerb gibt unter den Investorenfonds, dass man sich auch so ein bisschen mal ins Zeug legen kann. Was mache ich eigentlich? Ich meine, unsere Antwort ist jetzt dieses Thema operativer Support zum Beispiel, ja, den wir megamäßig bezuschussen und den wir ins Spiel bringen können, den zum Beispiel Trade Republic wirklich intensiv nutzt, um diese Skalierung zu machen, den auch ein Sender nutzt, den auch ein Crew nutzt, den auch ein Spiker nutzt, also die ganzen Mega-Hits im Portfolio, das können wir mit anbieten. Das ist zum Beispiel eine Idee. Finde, ist das jetzt die allerbeste Idee, die irgendjemand hatte? Kann es auch andere Ideen geben? Auf jeden Fall. So,
es gibt ja. Jetzt ja die Idee, die gerade so ein bisschen durch Berlin geht, haben wir ja auch schon im Podcast, glaube ich, ein, zwei Mal angesprochen, dass irgendwie Firmen einfach sagen, unsere Disruption als VC-Firma ist quasi, wir gucken gar nicht mehr so ganz genau hin, wir schmeißen einfach massiv Kohle drauf auf irgendwas, was von irgendeinem anderen vorvalidiert ist.
Ja.
Wir nerven gar nicht die Investoren. Wenn uns irgendwas überzeugt, dann sind wir sozusagen in 48 Stunden beim Notar und zwar mit einem Riesencheck.
Ja.
Das erlebt man jetzt ja so von Tiger Global.
Genau.
So.
Ja.
Macht euch das ein bisschen zu schaffen?
Ach, also noch nicht so richtig, weil wir sind eigentlich vor allem noch in der Phase unterwegs, wo jetzt die Tigers, das ist immer noch ein Ticken zu früh für die. Ne? Wir machen ja sehr viel Seed und Series A, das heißt so gerade rund um die ersten Umsätze bis zu ja schon kleinen und ganz guten Umsätzen, aber jetzt noch nicht skaliert. Da ist immer noch irgendwie, gutes Portion Risiko ist da immer noch drin. Trade Republic, die waren ja noch nicht live, als wir investiert haben. Ne? Da hat noch keiner getradet. Also es war quasi noch bevor die App wirklich zur Verfügung stand. So, also da kann auch noch sehr viel schief gehen zu dem Zeitpunkt. Das ist ja nicht der Moment, in dem ein Tiger Global reingeht. Ich meine, die Tiger-Strategie, die ist mega interessant. Da gibt es ja auch eine sehr gute Analyse dazu. Ich weiß nicht, ob die schon mal diskutiert wurde.
Haben wir ja schon, glaube ich, darauf hingewiesen, hat irgendwie jemand geschrieben, können wir da mal verlinken.
Genau,
jedenfalls, ich habe den Namen Randall irgendwas, genau. Glaube ich, hat das geschrieben. Kann man nachgoogeln. Ist ein längeres Piece, ja.
Also ich meine, die Tiger-Strategie selber ist jetzt nicht so unser größtes Problem. Was natürlich schon ganz interessant ist, ist einfach, wie viel mehr Kapital im Markt ist, wie viel mehr auch internationales und vor allem amerikanisches Kapital jetzt schon auch bei Series A und B schon mit reinkommt. Auf der einen Seite könnte man sagen, oh ja, da wird es natürlich für uns nicht leichter. Leichter wird es vermutlich nicht, aber es gibt einfach auch so viele gute Firmen jetzt. Ja, das ist auch nochmal eine ganz andere Liga als vor 5 Jahren. Es gibt so viele gute Firmen in Europa, der Talentpool ist viel, viel größer. Die Firmen wachsen, dann gehen wieder Leute raus, gründen neue Firmen. Also ich bin da eigentlich guter Dinge. Ich sehe auch die steigenden Bewertungen. Das ist alles, finde ich, für mich Teil einer sich selbst verstärkenden positiven Spirale, wie so ein Ökosystem eben wächst. Mehr Kapital, mehr Exits, mehr Finanzierungsrunden, vor allem eben auch mehr Talent, die dann aus den Firmen wieder rausgehen, was Neues starten. Insofern, klar, wir müssen uns natürlich irgendwie positionieren und müssen schauen, dass wir unsere Stärken auch im Markt unterbringen können, so wie alle anderen Investoren auch. Und das ist jetzt durch die vielen Amerikaner auf der einen Seite nicht leichter geworden, auf der anderen Seite natürlich auch für viele unserer Firmen sehr große Schritte nach vorne dadurch.
Ja, also ich meine, ihr wettet jetzt ja, wenn ich es richtig sehe, um nochmal auf Trades zu sprechen zu kommen, habt ihr ja mit investiert jetzt in der letzten Runde. Ja. Da war ja die Bewertung dann schon irgendwie bei 5 Milliarden Dollar oder so. Wenn ihr da jetzt mit investiert, dann wettet ihr ja schon, dass das eine Firma jetzt wird, die dann immer mal 20 Milliarden wert ist.
Ja, genau. Also ja, grundsätzlich ist es so, natürlich auf unseren ersten Euro haben wir natürlich eine höhere Erwartung, der bei Trade Republic reingeht, als auf den letzten. So, ne? Also du meintest ja vorhin, wenn du sagst, wir brauchen einen Fonds sollte sich verdreifachen, dann könnte man jetzt auch sagen, okay, bei dem letzten Geld, was man reintut, dann hoffen wir zumindest mal noch auf ein 3x oder so. Ne? Also dann kommst du trotzdem irgendwie auf die 15 bis 20 Milliarden. Vielleicht sagt man auch, hey, das letzte Geld muss sich in Anführungszeichen nur verdoppeln. Dann glaubst du trotzdem an 10 Milliarden. Aber wir glauben natürlich auf noch massives Potenzial für Trade Republic nach vorne. Weil ich persönlich glaube, Stock Trading ist natürlich cool und es war höchste Zeit, dass jemand digital disruptiv an dieses Thema rangeht, weil man das eigentlich nicht einsehen kann, wie viel Geld man bei normalen Banken dafür irgendwie lässt, völlig klar. Aber ich glaube, eigentlich ist ja das Interessante, was dann die Firma auch selber dazu gesagt hat, ist, dass man an das ganze Thema finanzielle Bildung sozusagen und komplette Altersvorsorge für eine digitale Generation rangehen kann. Das muss ja eigentlich die Aufgabe sein, dass man wirklich das ändert über Podcasts, über App-Experience und so weiter, wie die Leute über dieses Thema meine eigenen Finanzen nachdenken und dann so vielleicht auch wirklich wirklich ein besseres Leben bekommen, so abgedroschen und so platt das jetzt klingt, weil sie einfach schaffen, mehr eigenes Vermögen aufzubauen, langfristig und nachhaltig.
Sagen wir mal jetzt, haben wir bei Spryker, jetzt haben wir über Trade gesprochen, die beiden anderen sehr großen Erfolgsfälle bei euch sind dann Sender, hast du gerade schon gesagt, und Krü. Ja. Hast du die beiden wertvollsten Firmen noch?
Ja, Sender und Krü sind Themen. Es gibt, glaube ich, nochmal eine ganze Kohorte an Firmen, wo wir in den nächsten Monaten sehen werden, dass sie sich in ähnliche Regionen auch noch aufschwingen. Aber Sender und Krü sind ja die jetzt
auch schon Unicorns, ne?
Auch schon beide Unicorns, die jetzt in der letzten Zeit auch nochmal diesen Unicorn-Status nochmal validiert haben, sozusagen.
Ja. Also das heißt, du hast in den letzten Monaten dann, oder ihr habt das mit dem Fonds, dann irgendwie 4 oder 5 Unicorns sozusagen jetzt im neuesten Portfolio
quasi. Genau, ja.
So, also hätte man früher nicht so unbedingt gedacht.
Nee, hätte man früher. Das ist auch sehr interessant und das ändert auch, wie Venture Capital in Europa funktioniert, glaube ich. Weil als wir losgelegt haben, war immer so, hey, vielleicht schaffen wir ein Unicorn. Das wäre der Hammer. Ein Unicorn, ein Unicorn, ein Unicorn. Und wenn man quasi bei dem gleichen Ambitionsniveau bleibt und einfach nur schaut, wie sich der Markt entwickelt hat, dann musst du heute eigentlich sagen, hey, vielleicht schaffen wir ein Dekakorn oder zumindest ein 5 Milliarden Unicorn oder sowas. Ne? Also nur wenn du sagst, du möchtest eigentlich ähnlich gut im Markt positioniert sein. Und wieso ist das so interessant? Das ist interessant, weil die ganze Mathematik, wie sich ein Venture Capital Fonds zusammensetzt, also wie groß kann ich einen Fonds machen zum Beispiel, die definiert sich ja daraus, wie groß ist mein einer Erfolg. Also wenn ich mal ganz platt sage, ja, ich mache ein Portfolio und nur eine Firma wird davon erfolgreich und die muss ein Fund-Returner sein. Wenn diese Firma jetzt 1 Milliarde wert ist und ich habe da vielleicht bei Exit 10%, dann spiele ich eben 100 Millionen zurück. Das heißt, ich sollte meinen Fonds vermutlich nicht viel größer machen, weil sonst kann selbst der eine Erfolg mich nicht retten, weil ich werde viele Fehlschläge haben. Das ist einfach auch mal Fakt. Wenn der jetzt aber 5 Milliarden groß sein sollte und ich schaffe es immer noch meine 10%, vielleicht ein bisschen weniger, aber mal so größenordnungsmäßig zu verteidigen, dann mache ich ja gleich, wenn ich es richtig rechne, 500 Millionen Return. Ich kann mir also viel mehr Fehlschläge leisten. Ja, ich kann viel mehr investieren. Das heißt, es ist super, dass es jetzt diese größeren Firmen gibt. Die müssen sich ja erstmal verkaufen, aber ich glaube, dass der Trend fundamental intakt ist und dass wir in den nächsten Jahren auch Exits in der Größe sehen werden. Und das bedeutet, dass wir als Investoren auch mehr Risiko gehen können. Da siehst du wieder, das bedeutet, mehr Geld fließt auch in das Ökosystem. Mehr Leute bekommen die Chance. Hoffentlich können wir auch mehr Leuten, die nicht nur immer aus den gleichen Hintergründen, irgendwie White Dudes vom WHU, wie ich selbst irgendwie kommen, sondern hoffentlich kommt mehr Geld, was auch anderen Leuten die Chance gibt, unternehmerisch aktiv zu werden. Weil wenn es diese paar erfolgreichen Firmen gibt, kommt das doch irgendwie wieder allen zugute. Das ist ein bisschen paradox, weil das ist so, Spitzensport, den es irgendwie so gibt, ist auch wirklich gut für den breiten Sport in irgendeiner Form. Weißt du, ich meine? Also es ist so, das ändert so ein bisschen auch, wie europäisches Venture Capital funktioniert.
Wir haben ja, also ich meine, hier so ein kleiner Insider, wir fahren ja gemeinsam in einem Freundeskreis in normalen Zeiten einmal im Jahr zusammen in Urlaub mit irgendwie ein paar Kumpels und da gibt es dann immer am Tisch die berühmte Frage, wie viele wie viele Gründer gibt es in Berlin, jetzt nur in Berlin? Ja. Aus der klassischen Digitalgründerszene, die jetzt irgendwie mit ihren entweder Verkäufen oder Dividenden, die sie erzielt haben, mehr als 10 Millionen Euro netto für sich erarbeitet haben. So. Und am Anfang haben wir gesagt, es gibt vielleicht so 100 Leute oder das war mal ja. So, oder vielleicht so 120. Und dann weiß ich noch, der Flo gesagt, naja, es müssten eher so 180 sein. Und dann versuchten wir da am Tisch mit irgendwie 7, 8 Leuten mal zu sagen, guck mal, du kennst doch den und der. So. Heutzutage wahrscheinlich sind es dann irgendwie über 1000 oder wie ist es so? Also wir reden nochmal dieses Kriterium, was wir damals, glaube ich, ausgedacht haben, allein der Dinner-Konversation ja. Halber, ist ein Privatvermögen sich erwirtschaftet zu haben, was man einem dann gehört von 10 Millionen netto.
Ja, ich meine, vielleicht für die Zuhörer, ich meine, an den sonstigen Abend diskutieren sich sehr viel über Kunst, Musik, Literatur ganz viel und nur, es gibt einen Abend, der explizit für den schönen Mammon reserviert ist. Naja, also das muss man fairerweise auch so sagen, es hat sich extrem viel geändert, aber es ist natürlich auch noch viel Paper Valuations. Ne? Also die richtig großen Exits müssen natürlich noch nachziehen. Also wir haben natürlich jetzt in diesem Umfeld 5 Milliarden plus. Die vielen Exits in Deutschland, Europa haben wir jetzt ja noch nicht gesehen. Wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Vielleicht gibt es auch nochmal eine Korrektur, aber ich glaube nicht, dass jetzt fundamental was zusammenbricht. Aber so viel mehr Cash rausgeflossen ist jetzt eigentlich noch nicht. Es fließt immer ein bisschen was raus bei diesen Finanzierungsrunden. Da gibt es immer mal wieder
Secondaries, ne? Also wenn, ja, auch, wenn auch Gründer dann schon mal ein paar Anteile verkaufen, genau, dürfen.
Ne? Die gibt es immer noch wieder. Aber ich glaube, da sind jetzt ein paar hinzugekommen. Aber ich glaube, die Zahl ist, wäre meine Hypothese, noch nicht krass angestiegen. Also wenn ich deine und Flo's Schätzung da von 150, 180, wenn ich... Also wer bin ich denn jetzt zu sagen, dass die nicht richtig ist? Ja. Also die nehme ich jetzt mal als richtig an. Ich glaube, die hat sich in den letzten 2-3 Jahren noch nicht so krass verändert, aber die wird sich sehr krass noch verändern.
Ich meine, die Frage ist auch deswegen interessant, weil man da dann ja davon ableiten kann, wie kamen wir darauf jetzt denn, weil wir uns gefragt haben, wie viele Business Angels gibt es eigentlich, was können eigentlich Business Angels, genau, investieren?
Also, das war natürlich keine Neiddebatte.
auch wie immer, aber es war vor allen Dingen auch die Frage, wie viele Menschen gibt es eigentlich, die jetzt mal schnell irgendwo ein paar hunderttausend Euro als Business Angel investieren können, und um das tun zu können, haben wir dann mal gesagt, braucht man halt überhaupt so ein Privatvermögen, das was macht.
Absolut,
sonst ja, packst du ja nicht, wenn du jetzt selber gerade 1 Million verdient hast, dann gibst du ja nicht 300.000 Euro, normalerweise nicht. Genau. Elon Musk vielleicht, aber der normale Mensch geht erstmal und kauft, ja, sich irgendwie ein Haus oder so.
Ja.
Und macht dann, also insofern finde ich es deswegen spannend, weil es halt dann das Ökosystem verschiebt, wenn diese, ja, Zahl steigt. Ja.
Ja.
Und ich hätte jetzt gedacht, dass es schon noch mehr Menschen jetzt gibt, die da irgendwie bei den ganzen Geldern, die da rumgeschmissen werden, da partizipieren.
Ja.
Naja, also wir wissen es nicht.
Ja.
Aber das Berliner Ökosystem hat sich schon stark verändert seit deinem Einstieg.
Total.
Und warum ist eigentlich jetzt Rocket aus deiner Sicht gar nicht mehr so da jetzt relevant? Ich meine, gab ja mal eine Zeit bis vor 1-2 Jahren, wo die bei jedem Deal, da ging nichts ohne die, und wenn man auf, weiß nicht, Gründerszene ging, dann waren die da, die Dealmaker und so. Und jetzt habe ich das Gefühl, die ganze Szene und die Headlines werden, vielleicht machen die im Hintergrund irgendwas, aber...
Also Global Founders Capital war natürlich immer auch eine Zeit lang...
Ist der Fonds von Rocket?
Genau, ist ja der eher VC-artige Fonds von Rocket. Der ist, glaube ich, nach wie vor sehr aktiv. Ich habe jetzt in den letzten Monaten persönlich selber nicht so viel von denen mitbekommen. Aber
eigentlich wäre es jetzt die Zeit, wo die jetzt absoluten Pracht, ja, stehen müssten und sagen müssten, jetzt Berlin brodelt oder Berlin brennt, so im positiven, ja, Sinne. Und die sind diejenigen, die jetzt die ganze Vorarbeit geleistet haben. Kann man ja ruhig, ja, sagen.
Das, ja, absolut. Nee, total. Die gibt natürlich viel Kritik immer in Presse und so weiter, aber die fundamental wichtige Rolle für das ganze Ökosystem ist natürlich unbestritten. Sehe ich genauso.
Und aber eigentlich müssten die jetzt auch dann massiv davon partizipieren. Also das deutsche Sequoia sein.
Eigentlich ja. Eigentlich ja. Ich krieg's nicht so mit. Ja, also ich... Meine Kontakte sind jetzt auch nicht mehr so eng, dass ich da die ganze Zeit irgendwie mitbekomme, was los ist. Immobilien werden natürlich irgendwie, glaube, ja, ich, viele Deals, ja, gemacht, aber sonst kriege ich das nicht so mit, ne?
Okay.
Also ich nehme das nicht so wahr. Ich kann sein, dass es an mir vorbeigeht oder im Hintergrund passiert, oder.
Aber man sieht es doch meistens, so viel tut. Ich meine, du kennst doch alle VCs, die irgendwie in Berlin so daily active sind, denen begegnet man dann irgendwo.
Den begegnet man, ja. Ja, also aber das, da ist jetzt in dieser klassischen VC-Welt, zumindest mal Berlin, ist jetzt Rocket nicht so sehr präsent.
Und in den USA?
Das kann ich nicht genau so, das kann ich nicht so richtig einschätzen.
Da macht ihr gar nichts.
Da machen wir sehr opportunistisch. Da machen wir, wenn es einen klaren Europa-Bezug gibt. Ja, aber wir sind jetzt noch nicht irgendwie im Silicon Valley und suchen da nach Deals auf eigene Faust. Das ist, da wissen wir, der Markt ist sehr effizient. Da braucht man, glaube ich, eine sehr klare Strategie, wie man da auch wirklich an gute Deals hinbekommt, dass man nicht eben nur das bekommt, was irgendwie übrig ist und was schon überall einmal durchgereicht und abgelehnt wurde.
Nach längerer Zeit mal wieder ein Hinweis auf Blinkist. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch Blinkist längst. Eine App, die die Kernaussagen von Wissensformaten, vor allen Dingen von Büchern oder auch von Podcasts, auf Smartphone-Länge quasi runterkürzt. 15 Minuten kann man ein Buch erfassen und nachhören. So ein bisschen scrollen durch ein Buch, nur im Audioformat, wenn man so möchte. Man lernt richtig was. Ich habe das länger nicht mehr gemacht. Jetzt im Rahmen dieser Partnerschaft habe ich mir Blinkist wieder angeguckt und bin selber demnächst für ein paar Tage im Urlaub und habe mir überlegt, für die Fahrt, ich könnte mal wieder ein Buch hören in 15 Minuten. Habe dann geschaut, welche Bücher kann man denn so auswählen aktuell, was ist denn gerade beliebt. Habe im Bereich Geschichte geguckt, habe selber mal Geschichts-LK, bin so ein bisschen geschichtsaffin. kann man sagen. Und da ist mir ins Auge gefallen von Heinrich August Winkler, einem der bekanntesten deutschen Historiker, wie wir wurden, was wir sind, eine kurze Geschichte der Deutschen. Das spricht mich jetzt persönlich gerade an, so als Urlaub, mal ein bisschen zu gucken, wie der Geschichte, wenn man so durchs Land fährt, dann zu wissen, wer hier vor uns gewohnt hat, hatte ich jetzt irgendwie Bock drauf. Also wer Bock hat auf Blinkist und sich jetzt inspiriert fühlt, schaut selber mal rein, was man da bekommen kann. Es gibt wirklich verschiedenste Themen von Elternschaft, natürlich Börse und Geld, Politik, Management, Leadership, die klassischen Business-Themen, Beruf und Karriere. Überall gibt es Bücher, die Blinkist für euch, für uns alle zusammengefasst hat. Es gibt jetzt auch 25% auf das Jahresabo von Blinkist, also B-L-I-N-K, blinkist.de/OMR. Da gibt es 25%. Ansonsten kann man natürlich, wenn man kein Jahresabo, jetzt auch kein rabattiertes abschließen möchte, erstmal 7 Tage kostenlos Blinkist testen und vielleicht schon mal den Heinrich August Winkler durchhören, wenn man durch Deutschland fährt in den Urlaub, so wie ich.
Aber was ihr jetzt macht, ihr sucht da verstärkt nach Geld für eure Fonds. Das ist immer auch eine Frage, die ich versuche rauszubekommen. Vor kurzem den Manuel Stotz hier mit seinem 4-Milliarden-Fonds. Da war ja spannend, wo kriegt er diese 4 Milliarden her? Das gehört ja nicht ihm, das ist ja das Geld des Fonds.
Und
als der Sebastian Pollock hier war, oder ich hatte jetzt den Podcast erst noch gar nicht live, während wir jetzt sprechen, der kommt das Wochenende raus mit Christian Mehrmann, Philipp Dames, auch da jemand, den ihr, Jerry, den du häufiger siehst. Immer die Frage, wo holen die Gelder her? Ja. Und ich glaube, bei Sebastian Pollock und Robert Lacher ist es so, die holen das dann häufig aus deutschen mittelständischen Firmen. Ihr habt eure Initial Otto und Axel Springer. Ja. Aber jetzt, wenn ich es richtig mitbekomme, geht ihr auch sehr stark nach USA.
Genau, also oder auch ins Ausland, was ein bisschen schade ist. Also können wir gleich nochmal kurz zu sprechen. Aber erstmal, um die eigentliche Frage zu beantworten, unser Geld kommt aus ganz verschiedenen Töpfen. Da gibt es immer auch noch ein paar Corporates. Wir sind dankbar, dass die Otto-Gruppe uns nach wie vor unterstützt zum Beispiel und Axel Springer. Aber viel Geld kommt eben auch von, sag ich mal, strategischeren Geldverwaltern, und das ist natürlich eine Sache, in die wir...
Das sind dann die berühmten Harvard-Fonds.
Das sind solche Fonds, genau, das sind so Fund of Funds, das sind Endowments.
Was heißt Fund of Funds?
Fund of Funds sind Fonds, die wiederum in andere Fonds investieren. Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt eben nicht Harvard ist und nicht so riesig ist, sondern sagt, ich bin vielleicht irgendwie irgendeine Art von... Ja, irgendwie kleiner, ich habe als Familie Geld oder wie auch immer, ich gebe das jemand anderen, der das dann für mich in verschiedene Fonds investiert. Das kann dann Private Equity sein, das kann Venture sein, vielleicht auch irgendwie aufgesplittet in einer bestimmten Verteilung. Und das sind Leute, mit denen wir dann sprechen. Das kann mal Pensionsgeld sein. Ganz verschieden.
Wie kommt man da rein? Also ich meine, jetzt da so durch die USA zu surfen, und wo klingelt man an beim Harvard-Fonds? Also oder bei irgendwie Stanford-Fonds, bei diesen großen Endowments, da gibt es ja auch so Signalwirkungen, ich weiß, da gibt es bestimmte Namen. Wenn man die hat, dann sagen alle, okay, wie es immer ist, wenn die dabei sind, dann bin ich auch dabei.
Das Glück hatten wir so ein bisschen. Wir haben 2 sehr gute US-Fonds mit dabei gehabt im letzten Fonds. Und jetzt kommt eben dann irgendwie zusammen, wenn irgendwann mal wieder ein Fundraise ansteht, dann wäre das, glaube ich, so, dass wir hoffentlich, unsere Hoffnung wäre mit der Empfehlung von denen und sehr, sehr guter Performance, also sehr guten Leistungswerten aus dem alten Fonds, dann gehen natürlich Türen auf, weil die Investoren wollen natürlich schon eine gewisse Trajektorie sehen. Wir sind jetzt seit 10 Jahren am Start und jetzt fängt es langsam wirklich an, auch für die größeren Investoren interessant zu werden.
Das heißt, sie können anhand der KPIs der Vergangenheit jetzt euch bewerten?
So langsam, und das ist interessant. Und sie gucken auf die KPIs der Vergangenheit und die gucken dann auch sehr stark, und wie läuft das jetzt in Zukunft weiter? Und damit meinen wir jetzt nicht nur, wir rechnen irgendein Modell, wie der neue Fonds aussehen soll, sondern auch, wer ist eigentlich bei euch die nächste Generation? Wer übernimmt denn eigentlich mal irgendwann? Ja, wie managt ihr das eigentlich? Wie funktioniert bei euch Nachfolge? Wo kommen eure Deals her? Was ist personalisiert? Was ist schon so ein bisschen vielleicht institutionalisiert? Und solche Geschichten. Das ist ziemlich interessant. Also du merkst bei den richtig professionellen Investoren, die gucken natürlich auf die Einzelpersonen, aber auch, wie funktioniert das über Einzelpersonen hinaus? Und da muss man sagen, dieses professionelle Investorentum, das erleben wir natürlich viel in den USA, viel auch im europäischen Ausland. Und dieses, wir haben richtig große Geldtaschen und wollen die in VC investieren, das wäre was ich mir krass wünschen würde, dass das auch in Deutschland mehr...
Aber gibt's so nicht?
Gibt's schon, aber nicht in dem Umfang, weil, wenn ich da jetzt ein kleines bisschen ausholen darf, was wir hier alle machen, was die anderen Fonds machen, die du erwähnt hast, was ein Cherry macht, was ein Visionaries Club macht, wir ermöglichen und profitieren ja den digitalen Wandel. So, wir verdienen da für unsere Investoren viel Geld, und es ist jetzt aber auch so, dass digitaler Wandel und Transformation und Globalisierung
da fühlen sich auch Leute abgehängt in Deutschland von. Ja, muss man irgendwie sagen. Das verstehe ich auch in gewisser Hinsicht. Das ist für viele Leute ist das irgendwie auch beängstigend. Und ich glaube, die Leute muss man mitnehmen, sonst kriegen wir, glaube ich, politische Probleme, sonst ist das ein perfekter Nährboden für Populismus und so weiter. Und was ich so cool finde, wäre, wenn wir zum Beispiel sagen würden, wir haben als Staat echt uns viel engagiert, als Staat und als Gesellschaft viel engagiert, dieses Startup-System am unteren Ende zu stimulieren, durch Exist, durch Hightech-Gründerfonds, durch viele coole Sachen, wo wir sagen, hey, hier geht's mal richtig los. Ich fände es völlig okay, wenn der Staat oder meinetwegen nicht direkt der Staat, sondern zum Beispiel die Pensionskassen oder Bildungsfonds oder wie auch immer man das dann strukturieren möchte, wenn die auch sagen, hey, wir wollen davon mal profitieren. Wir gehen auch mal rein, investieren in diese Fonds. Muss jetzt gar nicht bei uns sein, kann in andere Fonds sein, kann in einen Strauß von Fonds sein, damit man das Risiko rausnimmt, weil wir wollen, klar, ein verlässlicher, langfristiger Partner sein für dieses Ökosystem, aber wir wollen auch was von der Rendite haben. Und diese Rendite dann wieder vielleicht zum Beispiel in Bildungssystem, in Sozialsystem und so weiter zurückzuführen, das wäre für mich irgendwie ein cooles Ziel, weil man sagen würde, ja, digitaler Wandel, von dem auch Firmen wie Trade Republic sehr singulär, wahnsinnig, in wahnsinnig tollem Umfang profitieren, aber irgendwie kommt es doch allen zugute. Weißt du, wie ich meine? Und das ist momentan, wir machen diesen Deal quasi.
Das heißt, die Renditen, die ihr dann erzielt, das Geld fließt dann am Ende nach Harvard oder nach irgendwelchen amerikanischen Endowments.
Heute ist es so, es geht halt viel ins amerikanische Rentensystem, es geht auch zum Teil zum Beispiel ins holländische oder ins skandinavische Rentensystem. Denen sei das total gegönnt. Versteht mich nicht falsch. Ich bin ja kein Nationalist, ja, das ist total cool. Ich glaube auch total eine internationale Verbindung, aber wieso nicht auch ins deutsche System? Und wiederum, wir brauchen das jetzt nicht im Sinne von, bitte gebt uns das, sonst überleben wir nicht als VC-Fonds. Darum geht es mir gar nicht, sondern ich würde uns als Gesellschaft eigentlich einladen, hey, lasst uns doch da mal ein bisschen zugreifen, Anführungszeichen. Weil die Gesellschaft hat schon die ganze grundlegende Arbeit gemacht, dass das überhaupt erst entstehen kann. Ne? Zum Beispiel auch durch Investitionen in Forschung. Da können wir sicherlich besser werden, dass wir Forschung noch besser kommerzialisieren. Aber diese ganzen Geschichten stellt der Staat oder stellt die Gesellschaft, der Staat sind ja wir alle letztendlich, ja, stellt die Gesellschaft zur Verfügung. Wieso wollen wir davon nicht mehr profitieren, um dann allen wieder was Gutes zu tun?
Klingt schon fast wie nach einer, als wenn bei dir noch eine politische Karriere, nee, so à la Tarek Müller, nee, eines Tages möglich wäre.
Ich hoffe, Tarek sieht das ähnlich, dann kann er das einfach übernehmen und dann werde ich volontieren in seinem Wahlkampf.
Aber machst du jetzt für dich jetzt Perspektive heute jetzt die nächsten 20, 30 Jahre VC?
Ja, ich glaube schon. Also, immer wenn es ein bisschen schwieriger wird, merkt man dann schon, hey, einen besseren Job gibt's eigentlich nicht. Also wenn man zumindest mal in diesem weiteren Umfeld Wirtschaft irgendwie so bleibt, ist das ein absoluter Traumjob. Zu den nächsten 20, 30 Jahren gehört auch dazu, dass man die Rolle, glaube ich, irgendwie anpassen muss, weil das quasi dauerhaft in dem Modus zu machen, in dem ich jetzt gerade unterwegs bin, also wirklich Dealflow, das ist schon anstrengend. Also ich glaube, man muss auch wissen, wie man in seinem eigenen Fonds eine gewisse Erneuerung schafft, eine gewisse Nachfolge auch grundsätzlich schafft, weil es ist so eine Sache, es gibt, glaube ich, im VC, im ganzen Investorenbereich viele verschiedene Aufgaben, aber dieses wirkliche an der vordersten Front sein, Deals zu suchen, Deals zu machen, das macht man nicht ewig. Weil es gehört natürlich auch eine gewisse Nähe zum Zeitgeist dazu, die ist mir jetzt noch, also ich kann das noch so halbwegs nachvollziehen, wie Generation Z funktioniert. Aber wie die nächste Generation funktioniert, das wird dann schon nicht trivial. Ja? Ich kann mich jetzt noch so irgendwie in Mobile Gaming Trends, da kann ich mich schon noch irgendwie reinklinken. Aber du merkst schon, natürlich gibt es auch schon Leute, die eher Anfang 20 sind, denen das noch irgendwie näher liegt. Es gibt vielleicht andere Geschäftsmodelle, das kann ich länger machen. Aber du merkst schon so, du darfst jetzt auch als Venture-Investor nicht an deinem Stuhl kleben und sagen, sorry, ich mache das hier weiter. Unter mir gibt es immer ein paar Leute, die mir zuarbeiten, die tausche ich immer aus und ich bleibe hier oben immer sitzen. Das wird so nicht funktionieren.
Du hast mir mal irgendwann erzählt, glaube ich, auch auf irgendwie bei einem der Trips da, dass du sagst, eigentlich, wenn man versucht, wirklich das Maximale aus seinem Berufsleben rauszuholen, aus deiner Sicht jetzt im Sinne auch von wirtschaftlichem Erfolg, dann sollte man trotzdem eigentlich nicht zu früh VC werden. Das hast du jetzt so gemacht, weil das für dich Bock gemacht hat. Aber du sagst, man muss eigentlich, wenn man irgendwie Ende 20 ist oder ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, muss man schnell 2, 3 operative Firmen versuchen und hoffen, dass davon, glaube ich, das war mal so deine Logik, dass davon eine fliegt, weil wenn dann einer ins Fliegen kriegst, dann ist es der Hebel für den Gründer natürlich noch viel größer als für
Das stimmt. Also ich meine, diese Venture Capital, wenn wir jetzt mal wieder auf auf die sehr finanzielle Dimension einmal reinzoomen. Ja? Und natürlich, beruflicher Erfolg hat noch ganz viele andere Komponenten, aber das Venture Capital Spiel ist ein sehr, sehr langwieriges. Ja, das ist so, nach 10 Jahren fängt so langsam an, dass du eigentlich ein Feedback bekommst. Also vielleicht in heutigen Zeiten wird sich das nochmal ändern, aber eigentlich war das bei uns immer so, dass es wirklich sehr lange Wellen sind. Es geht auf und ab und
man aber entwickelt. Am Ende lebst du ja für den sogenannten Carry auch. Ne?
Das heißt, genau.
Wird dann irgendwie, sagen wir, ihr schafft es jetzt, irgendeinen Fonds zu verfünffachen, dann habt ihr da 100 Millionen drin, muss man einfach zahlen, dann sind das 500 Millionen, dann bekommt ihr als Fondsmacher dann von diesen 400 Millionen, die dann irgendwie 20%, das wären dann halt irgendwie in dem Fall 80 Millionen, die ihr dann sozusagen euch dann zu fünft aufteilen könnt. Das wäre dann, wenn das so läuft, schon ja, tipptopp, ne?
So funktioniert das Modell, genau. Aber das ist ein sehr langer, steiniger Weg bis dahin. Und was ich damals, glaube ich, bei dem Gespräch meinte, wenn heute jemand sagen würde, hey, mir geht's darum, eigentlich möglichst schnell auch finanziellen Erfolg irgendwie zu bekommen, gerade in dem heutigen Umfeld, so wie es jetzt in den letzten 1-2 Jahren gewachsen ist, könnte man sich auch überlegen, will ich nicht lieber mal mir 5 Jahre Zeit nehmen und ich probiere einfach 2-3 schnelle Iterationen von Geschäftsmodellen, die ich mir irgendwie vornehme. Ich gründe mal eine Sache, probiere ich das aus. Wenn es nach 1,5 Jahren nicht so richtig fliegt, mache ich das nächste. Wenn das nicht richtig fliegt, mache ich das nächste. Das könnte so eine Taktik sein, weil wir sehen mittlerweile schon, dass wenn die Firmen richtig gut laufen und man mal 2-3 Runden genommen hat, kannst du als Gründer auch schon mittlerweile ordentlich Geld vom Tisch nehmen. Das hat sich auch so ein bisschen etabliert. Wenn der Wettbewerbsdruck hoch ist, in die Firmen reinzukommen, bedeutet das eigentlich auch, bei einer Series B oder bei einer Series C kann man als Gründer schon ordentlich Geld vom Tisch nehmen. Und oftmals auch mehr, als dass wir jetzt irgendwie als Carry so unmittelbar vielleicht mal so in Aussicht haben. Ist auch okay so, ja. Also ich habe da keinen.
Wie lange laufen eure Fonds immer?
Unsere Fonds laufen eigentlich meistens so 10 bis 12 Jahre ist so eine.
10 bis 12 Jahre?
Ja.
Also das heißt, bis der Carry dann wirklich kommt, sind dann schon mal 12 Jahre rum?
Das kann schon mal sein. Also das ist schon eine sehr langfristige Geschichte. Für die Gründer heißt das immer, wenn wir investieren, die haben immer Sorge, hey, müsst ihr uns morgen verkaufen? In allermeisten Fällen haben wir noch 9 bis 12 Jahre Zeit. Also wir haben da jetzt nicht so den Zeitdruck. Ja, insofern, das dauert schon. Ich meine, es kann natürlich schneller gehen, wenn Firmen schneller erfolgreich sind. Und vielleicht gehen wir in ein Zeitalter rein jetzt, wo man vielleicht so ein bisschen die Zeitabstände nochmal neu denken muss, wenn jetzt alles wirklich so heiß bleibt, wie es gerade ist. Aber grundsätzlich ist das Venture-Capital-Geschäft schon ein sehr langfristiges. Es macht nur Sinn, wenn man das wirklich als Lebensaufgabe sieht. Das, zumindest wenn man dann als Partner da wirklich lang dabei sein will. Natürlich ist auch Venture Capital eine super coole Karriereoption, um mal Erfahrung zu sammeln, ein bisschen dabei zu sein. Aber so richtig sinnvoll, zum Beispiel einen Fonds zu gründen, macht eigentlich nur Sinn, wenn du wirklich langfristig dabei sein willst.
Sag mal, zum Abschluss vielleicht nochmal ein anderes Thema, weil ich glaube, da kannten wir es noch gar nicht. Da war irgendwie auf deinem Lebenslauf, habe ich immer mal gesehen, dass du in der Katastrophenlogistik in Afrika gearbeitet hast oder sowas vor der ganzen Zeit. Und wir hatten es gerade auch hier kurz im Vorgespräch. Du hast sozusagen so ein Interesse an so anderen Impact-Themen. Was kommt denn da? Also siehst du zum Beispiel dieses Thema Umwelt und Klima-Investing? Ich höre das jetzt an verschiedensten Stellen, bis hin zu Ashton Kutcher macht jetzt auch einen Climate-Fonds.
Ja.
Kommt da was in Berlin? Kommt da was bei euch?
Ich hoffe, da kommt sehr viel. Irgendwie, das ist, muss ich gar nicht viel drüber reden, dass das natürlich ein Riesenthema ist, was wir alle irgendwie angehen müssen. Und ich glaube, Technologie und Innovation muss da eine Riesenrolle spielen. Wir denken immer wieder drüber nach. Wir durften auch einen Impact-Fonds hier, die Revent Partners hier in Hamburg unterstützen so ein bisschen bei der Konzeption. Wir denken da auch immer wieder drüber nach. Wir schauen auch so ein bisschen, dass wir die Sachen nicht zu sehr vermischen, um dann keinem so richtig gerecht zu werden. Also das ist ein Thema bei uns, wo wir auch unsere Überlegungen und Planungen mitmachen. Wir sind jetzt noch nicht die sagen, unser Fonds ist eigentlich de facto ein Impact-Fonds und wir machen da.
Aber kommt das mit den generell, siehst du das rechts?
Ja, also ja, deutlich mehr als auf jeden Fall. Also jetzt ist ganz klar die Gründerzeit dieser Fonds. Jetzt ist das, wo das losgeht.
Und würdet ihr auch, guckt ihr euch denn Firmen an, auch die das jetzt immer abseits vom Fonds, die das als operatives Modell haben?
Ja, also es gibt, gibt's. Also es gibt natürlich viele Fonds, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Direkter, indirekter, ob es in der Logistik ist, ob es auf der Softwareseite ist, klar, die schauen wir uns auch an. Ja. Ich glaube, idealerweise haben die natürlich auch ein gutes Geschäftsmodell, weil wenn du ein gutes Geschäftsmodell hast, dann irgendwas, was Impact bringen soll, dann brauchst du ja quasi so, ich sag mal, den selbstverstärkenden Aspekt eines funktionierenden Geschäftsmodells, dass du immer mehr Impact bringen kannst. Also idealerweise ist ja logischerweise der Impact fest verdrahtet, proportional mit dem Firmenerfolg. Und davon gibt es viele Modelle, die wir uns anschauen, klar. Ob es jetzt im Energiebereich ist, Logistik, alles rund um Food, Agriculture.
Du warst ja auch lange, oder für ein paar Jahre so der Health Guy, ne? Da habe ich so mitbekommen, ja, dass du vor allen Dingen dir so Health Companies angeschaut hast, ne?
Ja, mach ich auch immer noch viel. Also wir schauen uns immer noch viel Health an. Ich meine, daraus kam ja dieses Krü-Investment zum Beispiel oder Unmind. Krü ist ja so ein Telemedizin-Anbieter hier in Deutschland. Unmind ist eher so ein Mental Health-Anbieter aus den UK, was jetzt auch extrem gut läuft. Das kommt da raus. Wir sind
also
da
investiert
immer,
bei Unmind?
Ja, genau. Ja. Wir beschäftigen uns auch echt viel mit wie muss man Regulatorik ändern, dass da richtig was gehen kann. Das ist ja auch in Deutschland ein großes Thema mit der DiGA, also so der Möglichkeit jetzt auch Apps, die einen Therapieansatz verfolgen, in Deutschland auch richtig zu verschreiben, also als wie quasi anstatt eines oder mit einem Medikament so richtig auf Rezept eine App zu bekommen. Das sind Themen, mit denen wir uns viel beschäftigen.
Die allerletzte Frage, ich habe es mir jetzt angewöhnt, hier alle zu fragen, neben den Hits und so, was ist denn deine Negativliste? Also ich glaube, der Sebastian Pollock hat erzählt, irgendwie damals noch in der ganz frühen Phase hätte er mal mit dem Pinterest-Gründer hin und her geschrieben oder sowas. Nee, mit dem Instagram-Gründer hin und her geschrieben. Ja. Und so gibt's. Und ich glaube, die Cherry-Leute haben erzählt, sie hatten auch Trade Republic auf dem Tisch und haben es nicht gemacht.
Ja.
Was hast denn du so auf dem Tisch gehabt? Und hast du die Gorillas angeguckt und dich geärgert oder was noch so?
Ach du, also erstmal eine Negativgeschichte. Ich war mal für kurze Zeit der unsympathischste Deutsche, nämlich als kurzes Lowlight, als ich damals, also wie ich vorhin erzählt habe, mit Japan, Erdbeben 2011, kurz vor Abflug, hatte ich noch einer großen deutschen Boulevardzeitung, wo ich jemand kannte, spontan ein Interview gegeben. Und dann bin ich abgeflogen, als ich gelandet bin, gab es so eine Doppelseite in dieser Boulevardzeitung mit irgendwie diese Deutschen sind gerade in Tokio. Und da wurde ich dann mit Bild abgebildet und das Zitat war irgendwie so, scheiße, es passiert immer an meinem Geburtstag. Weil es ist irgendwie so, 11. März, mein Geburtstag. Und das war ein ziemliches Lowlight. Irgendwie so, Uwe Horstmann, 25, ist total genervt, weil Erdbeben an seinem Geburtstag. Also was für ein Riesendepp. Das war auf jeden Fall ein Lowlight. Wenn es darum geht, Investments, also da gibt's extrem viele. Das sind jetzt, ich erzähl dir ein paar, aber ich möchte jetzt bitte nicht den Eindruck, dass die nur gebettelt haben, Horstmann investiere und ich habe gesagt nein, sondern also wenn überhaupt hätten wir da eine Chance gehabt zu investieren und vielleicht hätten sie sich auch nach wie vor gegen uns entschieden, ja, also nur damit das nicht in den falschen Hals kommt. Wir haben zum Beispiel bei Deliveroo hätten wir mal in der Seed-Runde wirklich investieren können. Es wären aber nur Secondary-Shares gewesen. Damals haben wir gesagt, nee, Secondary haben wir irgendwie keine Lust. War vermutlich nicht so schlau. Auch wenn der Börsengang jetzt irgendwie vielleicht nicht so fett war, wie man es jemals gedacht hätte. Aber es wäre ein sehr, sehr gutes Investment gewesen. Ein paar
Milliarden wert, die kann man
nicht. Absolut. Jetzt gerade zum Beispiel so einen Fall. Depop war ein sehr erfolgreicher Exit jetzt gerade. Das war auch eine Firma,
Marktplatz, ne?
Genau, ja, wo ich sehr früh damals irgendwie vorgestellt wurde, aber habe das irgendwie nicht so richtig gerafft und nicht so richtig gecheckt. Das hat mir damals der Roberto Bonanzinga mal gezeigt, der ein sehr, sehr guter Investor ist aus Italiener, der in England lebt und der hat irgendwie einfach brillant erkannt, dass das sehr gut sein muss und hat da dann investiert und hat jetzt da einen Riesenerfolg und hat es mir gezeigt, hey, mach das auch, ich habe es einfach nicht gecheckt. Das zum Beispiel, wir hätten sehr gerne, und da haben wir einfach nicht den Zuschlag bekommen, investiert bei SoRare, Fußball, NFT.
Ja, wo jetzt E-Venture Christian Mühle.
Genau, ja, die haben uns da eiskalt geschlagen, auch zu Recht vermutlich irgendwie, ja. Wir war auch nicht ich, ja, das waren meine Kollegen Anton und Leo, die da dran waren und die ja echt hart gefightet haben, aber da haben andere den Zuschlag bekommen, was, glaube ich, ein super Investment ist. Ich habe zum Beispiel die Taxfix-Situation, habe ich vermutlich falsch eingeschätzt. Da habe ich, ja, glaube ich, nicht richtig eingeschätzt, wie groß das werden kann. Wie gesagt, das ist so ein Fall, die hatten wir, das war irgendwie eine Präsentation, das war ein super Team. Keine Ahnung, ob wir da jemals die Chance gehabt hätten zu investieren. Aber wir haben auf jeden Fall gesagt, sorry, wir wollen das, glaube ich, irgendwie nicht. Aber das Team ist phänomenal, sehr erfolgreich.
Und das ist auch echt gut unterwegs, ne?
Ich glaube, so wie ich das von außen sehen kann, ja, auf jeden Fall. Dann war ich zum Beispiel auch bei so einem Fall wie ISA Aerospace, war echt zurückhaltend, weil ich mir eben nicht vorstellen konnte damals, dass dass so eine Firma in Deutschland auch eine große Finanzierungsrunde sehr schnell raised. Und da haben andere Leute, zum Beispiel jetzt die V-Squared, damals Vito Ventures Leute aus München, die haben uns das mitgezeigt. Und das ist ein extrem gutes technisches Team. Also sowohl die Investoren als auch die Gründer. Und die haben daran geglaubt und wahnsinnig tolle Visionen. Hätte man so gerne gemacht, aber irgendwie war ich dann da, glaube ich, zu feige. Und dann kam natürlich die große Finanzierungsrunde. Und ich glaube, jetzt freue ich mich auf der einen Seite total, dass es so eine Firma in Deutschland gibt. Auf der anderen Seite tut es natürlich auch sehr weh. Ja, wenn du jetzt so der einzige Typ bist, der da einfach nicht genug Fantasie hatte und alle anderen glauben da dran. Und das, aber sei ihnen sehr gegönnt. Das sind mal so ein paar Beispiele vielleicht.
Ja, tipptopp. Also mega, mega sympathisch und auch offen, dass du so da das mal so durchscheinen lässt. Ja, weil diese Portfolio sieht man ja auf den Webseiten dann immer nicht so.
Nee,
so,
das hat sich noch nicht durchgesetzt, dass man die abdruckt.
Ja, genau.
Immer wieder wird das probiert, aber.
Und auch irgendwie, ich meine, ihr habt ja jetzt auch wirklich am Ende Firmen, die nicht funktionieren, die ihr habt ja schon viele auch wieder einstellen müssen.
Klar. Also
meistens ist es doch dann so, dass auch VCs mittlerweile dann die Shares quasi den Gründern zurückgeben und sagen, hör zu, läuft nicht, macht, was er wollt, damit so ungefähr.
Also die Option gibt's auf, das ist so ein typischer, mittlerweile so ein Klassiker, dass du den Gründern die Shares für 1 Euro zurückgeben kannst. Ja. Das haben wir jetzt in der Tat, glaube ich, noch nie gemacht. Wir haben aber natürlich auch in den Fonds immer mal wieder einfach eine Pleite sozusagen drin. Das gehört dazu. Ja, also das ist eigentlich, wenn du sogar andersrum, wenn du die Statistik so ein bisschen anschaust, wenn du zu wenig Pleiten, zu wenig Fehlschläge hast, machst du eigentlich was falsch. Du musst eigentlich auch dir eine hohe Fehlerquote leisten, also Fehlerquote im Sinne von Firmen, die pleite gehen. Sonst kannst du eigentlich auch nicht auf die Returns kommen. Also theoretisch könntest du natürlich ja sagen, alle Firmen sind erfolgreich. Wenn du Statistik eigentlich anschaust, brauchst du eigentlich eine gewisse Fehlerquote. Und wenn du nicht holst, dann gehst du vielleicht einfach nicht genug Risiko und dann werden auch deine erfolgreichen Firmen einfach nicht groß genug.
Okay, alles klar.
Ja?
So, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und endlich haben wir es wieder gesehen nach
absolut
langer Corona-Pause. Alles klar.
Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ich erzähle ja gerne am Ende dieses Podcasts von der Hamburg Media School oder von unserer hauseigenen OMR Academy. Und heute ist es mal wieder die Academy. Was haben wir Neues für euch vorbereitet? Es gibt einen neuen Kurs innerhalb der omr-academy.de. So ist zumindest auch die Website natürlich. Und zwar geht es um E-Mail-Marketing. Der Kurs startet am 23. Juli. Es geht um Themen wie Verteilermanagement, Kampagnenaufbau, Automatisierung von Verteilern, DSGVO natürlich, Tracking, Reporting, Optimierung. E-Mail-Marketing ist für ganz viele Firmen der Schlüssel zum Glück, häufig total unterschätzt, was man damit hebeln kann. Deswegen schaut mal rein, schickt jemanden rein. Unser Kurs im Rahmen der OMR Academy. 10% auf alle Kurse übrigens mit dem Rabattcode OMRPODCAST. Also, auf geht's!
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.